Termingespräche auf Radio Niederösterreich mit Michael Battisti.
Fast 900 Jahre liegen zwischen unserem heutigen Termingespräch auf Radio Niederösterreich und jenem aus dem April, genauer gesagt zwischen den Orten bzw. der Location, um einen Anglizismus zu verwenden. Ich hoffe, wir verwenden heute nicht zu viele. Zwischen den Orten der Veranstaltung. Vor einem Monat waren wir nämlich zu Gast in Schloss Totzenbach im Bezirk St. Pölten und das ritterliche Geschlecht der Totzenbacher ist ab 1147 nachweisbar. Heute machen wir Station in Tulln im Haus der Digitalisierung und dieses wurde im Spätherbst letzten Jahres eröffnet und steht mit der Ausstellung Mensch und Maschine seit heuer Besucherinnen und Besuchern für spannende Ein- und Ausblicke in die digitale Welt zur Verfügung. Passend zur laufenden Ausstellung im Haus der Digitalisierung lautet der Titel unseres heutigen Termingesprächs Mensch und Maschine, Digitalisierung als Zusammenspiel von Mensch und Technologie. Wir wollen dabei zum einen das Verhältnis zwischen eben Mensch und Maschine beleuchten und zum anderen die Chancen und Möglichkeiten, aber auch die Risiken und mögliche Gefahren diskutieren. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Termingespräch. Allen Hörerinnen und Hörern von Radio Niederösterreich, dem Publikum hier in der Innovation Lounge im Haus der Digitalisierung und meinen beiden Gästen am Podium. Gabriele Bolek-Fügel, Vizepräsidentin von Women in Artificial Intelligence Austria und Geschäftsführerin der Compliance to Be GmbH. Und Reinhard Altenburger, Fachhochschulprofessor am Institut für Betriebswirtschaft und Management an der AMC Fachhochschule Krems und erfolgreicher Buchautor. Ich glaube, Sie haben 12 Bücher zum Thema Digitalisierung schon herausgegeben.
Innovation und Digitalisierung, ja.
Wir melden uns mit dem heutigen Kamingespräch eben aus dem Haus der Digitalisierung in Tulln. Dieses reale Haus bildet gemeinsam mit dem virtuellen Haus als Informationsdrehscheibe im Internet und dem sogenannten Netzwerk, welches das Digitalisierungs-Know-how von Fachhochschulen, Forschungszentren sowie den 6 Technopol-Standorten in Niederösterreich bündelt und digitale Expertinnen und Experten stärker vernetzen soll. Diese 3 zusammen sind das Gesamtprojekt Haus der Digitalisierung in Niederösterreich. Und das reale Haus der Digitalisierung, in dem wir uns befinden, will dem Digitalen in unserem Leben ein Gesicht geben, will die Digitalisierung angreifbar und spürbar machen. Meine beiden heutigen Gäste gehören zu den vorher erwähnten digitalen Expertinnen und Experten, insbesondere auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und am Beginn vielleicht eine ganz grundsätzliche Frage. Wie wichtig ist denn eine solche Einrichtung für die sprichwörtlichen, ganz normalen Menschen, die Digitalisierung betreffend, wie ich einer bin? Ich darf mit Sicherheit von der Digitalisierung zwar profitieren im täglichen Leben, in der Anwendung, aber eben als User und nicht als Experte. Gabriele Bolek-Fügel, darf ich mit Ihnen beginnen?
Ja, das ist sehr wichtig, denn die meisten unserer Bürgerinnen und Bürger sind schon ziemlich lange Zeit nicht mehr in der Schule gewesen, hatten also nicht die Möglichkeit, digitale Skills, Fähigkeiten in der Schulzeit oder auch in der Studienzeit ausreichend aufzubauen. Und wir dürfen die nicht abhängen. Die Digitalisierung macht vor keinem, vor keiner Job Description, vor keiner Position im Hause Halt. Früher oder später werden wir alle mit digitalen Medien arbeiten müssen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich irgendwo mal ausprobieren kann, wo man Fehler machen kann, wo es jemanden gibt, einen Coach, einen Lehrer, der einem an die Hand nehmen kann und zeigen kann, wie es richtig geht, wo man aber trotzdem noch einmal den ein oder anderen Fehler machen kann, damit man eben auch weiß, Was wäre denn die Auswirkung des Ganzen?
Reinhard Altenburger?
Ich finde den Raum hier, also, oder das Gebäude auch dann extrem spannend, weil es auch den Menschen Erlebnis vermittelt, was Digitalisierung bedeutet. Also ich war vor 2 Wochen das erste Mal hier im Showroom und auch das einmal wirklich auch zu erleben und für sich und nicht auf einem Bildschirm zu sehen. Also das ist schon ein gewaltiges Erlebnis. Und auf der anderen Seite habe ich ja gesehen, gibt es hier im Gebäude auch Räume, wo auch dann Gruppen sowohl von Unternehmen, aber auch von Studierenden gemeinsam arbeiten können und dann auch gemeinsam diese Technologien ausprobieren können und auf der anderen Seite aber auch darüber reden können. Weil dieser emotionale Mehrwert ist etwas ganz Wichtiges, auch im Bereich der Digitalisierung. Nicht nur eigentlich das Erlebnis am Bildschirm oder 3D-Welten zu schaffen, sondern letztendlich wieder die Menschen zusammenzubringen und über die Digitalisierung zu reden.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, Digitalisierung zum Angreifen, die Digitalisierung spürbar machen und ihr ein Gesicht geben. Das will eben das Haus der Digitalisierung und Klein- und Mittelbetriebe unterstützen. Zum Showroom komme ich dann noch gleich. Welche Aufgaben aus Sicht der Wissenschaft gibt es denn darüber hinaus, beziehungsweise welche Nebeneffekte positiv oder negativ ergeben sich unter Umständen durch eine solche Einrichtung?
Also ich spreche jetzt hier als nicht Techniker, sondern auch als Betriebswirt und auch als Lehrenden Managementstudiengängen. Und gerade für diese Disziplinen ist es unglaublich wichtig, weil die Studierenden, die wir ausbilden, ja die Führungskräfte von morgen sind. Und auch hier diese Grundkompetenzen mitzubekommen, was Digitalisierung und jetzt spezifisch auch dann künstliche Intelligenz bedeutet für jedes Fachgebiet, das ist uns unglaublich wichtig und ich lehre es schon seit Jahren ja in meinen Lehrveranstaltungen. Und es ist einfach entsprechend wichtig, einmal zu sensibilisieren und auch diese Grundbegriffe auch dann hier den Studierenden zu vermitteln. Und auf der anderen Seite aber diese unglaubliche Chance, und dafür bin ich dankbar, dass ich in der Wissenschaft bin, auf der einen Seite auch die Herausforderungen zu sehen, aber auf der anderen Seite auch die Chancen diskutieren zu können, was künstliche Intelligenz bietet.
Zur künstlichen Intelligenz, da kommen wir dann noch extra. Gabriele Bolek-Fügel, positive, negative Nebeneffekte?
Also so wie sehr vieles im Leben ist nicht alles immer nur positiv, aber Gott sei Dank eben auch nicht alles nur negativ. Ich bin der Meinung, Technologie, egal ob wir jetzt von künstlicher Intelligenz oder eben noch Technologien, die eher traditionell sind, sprechen, es ist doch immer so, dass sie eigentlich uns Menschen entlasten sollen und nicht belasten. Und das bedeutet aber, dass wir uns einigermaßen gut mit diesen Tools, mit diesen Softwareprodukten auskennen müssen. Das ist so ähnlich wie bei anderen Werkzeugen, die wir einsetzen. Also wer sich nicht gut mit der Motorsäge auskennt, der sollte vorsichtig sein beim Baumfällen. Und genauso ist es mit der Software. Wenn man sich nicht damit auskennt, wie man das richtig bedient und wie man die Ergebnisse, die daraus kommen, dann eben auch zu interpretieren hat, dann kann das manchmal hoffentlich nicht für das Leben, aber grundsätzlich vielleicht für den Beruf, für die richtigen Ergebnisse im Beruf ein bisschen gefährlich sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich informiert, dass man informiert wird, dass man Sachen ausprobieren kann, dass man Sachen anfassen kann, dass man auch Fehler machen kann, damit man eben weiß, was passiert jetzt, wenn ich hier eine falsche Eingabe mache. Und das verstehen wir heute unter dem lebenslangen Lernen. Wir müssen dabei bleiben. Seit ich das Berufsleben angefangen habe, ich war zwar bei einem großen Beratungsunternehmen, das international weltweit tätig war, aber wir hatten damals kein E-Mail. Können Sie sich das heute vorstellen? Kein E-Mail. Also manche sagen, ja, da will ich hin wieder. Aber es hat natürlich vieles beschleunigt. Und da haben wir jetzt schon einiges gesehen seit dieser Zeit. Und es wird immer schneller. Die Innovationen werden immer schneller, weil wir eben die Tools einsetzen, um neue Tools, neue Werkzeuge zu entwickeln.
Zum Thema Schnelligkeit kommen wir dann sicher auch noch. Kurz noch einmal zum realen Haus der Digitalisierung hier in Tulln. Auf einer Fläche von 4200 Quadratmetern bietet es Lehrenden und Lernenden Platz. Das haben wir schon gehört. Ist Standort für verschiedenste Serviceinstitutionen, lässt Veranstaltungen in großem Rahmen zu und Herzstück ist der, und Sie haben schon angesprochen, Reinhard Altenburger, der Showroom mit einem 330 Quadratmeter großen, fast 360 Grad umlaufenden LED-Screen. Jährlich wechselnde Ausstellungen zum Thema Digitalisierung sollen Besucherinnen und Besucher begeistern und die aktuelle Schau zum Thema Mensch und Maschine wird den Wünschen der Verantwortlichen offenbar auch gerecht, weil das Interesse ist groß. Kommen wir kurz zum Publikum. Welches Publikum soll denn aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht angesprochen werden? Junge Menschen wissen über die Digitalisierung oft sehr viel. Ältere Generationen haben oft ein analoges Wissen, aber tun sich mit dem Digitalen sehr viel schwerer. Letztlich ist das Digitale ja im Gegensatz zum Analogen nicht greifbar. Um welches Publikum, Gabriele Bolligfügel, geht's denn da? Sie haben in Ihrer ersten Antwort schon davon gesprochen, wir sind alle schon lange aus der Schule heraus.
Also ich persönlich würde einmal nicht eine bestimmte Personengruppe, also vom Alter her jetzt unterscheiden, sondern ich würde auf die Fertigkeiten eher so ein bisschen abzielen. Wir haben sehr viele Assistentinnen zum Beispiel im Unternehmen, die wahre also Office-Produkt-Könnerinnen sind, die mit Excel, Sheets wirklich tolle Sachen zaubern, denen gar nicht bewusst ist, was für tolle Sachen sie da eigentlich machen. Und diese etwas älteren Softwareprodukte, die sind eben regelbasiert. Das heißt, man wusste die Regel, dann wusste man eigentlich auch das, was man eingegeben hat, was zum Schluss rauskommen soll. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Wenn die Regel heißt, zwei Zahlen miteinander summieren und dann kommt das Ergebnis raus, dann ist klar, wenn ich hier eine 5 und noch eine 5 eingebe, dann kommt zum Schluss 10 raus und das lässt sich auch ziemlich leicht überprüfen. Die Softwareprodukte, die wir heute einsetzen, also künstliche Intelligenz genannt, die kriegen im Endeffekt die Anfangsdaten, nämlich die 5, zweimal und das Enddatum, die 10. Und dann muss ich im Endeffekt dieses Stück Software überlegen, wie kriege ich die Daten dazu, dass sie dieses Ergebnis immer und immer wieder reproduzierbar darstellen. Und da sieht man schon, wie man mit diesen Tools umgehen muss, hat sich sehr stark geändert. Und so wie junge Menschen heute eben eher mit diesen zweiteren Produkten sehr gut umgehen können, aber natürlich das eine oder andere Mal noch mit regelbasierter Software zu tun hat, ist es so, dass die etwas ältere Generation eben eher mit den regelbasierten Systemen sich gut auskennt, davon sehr gute Ergebnisse erzeugen kann und eben an die neuen Softwareprodukte herangeführt werden kann. Deswegen glaube ich, eigentlich können beide miteinander ganz gut kommunizieren und zum Schluss gemeinsam gute Ergebnisse produzieren.
Reinhard Altenburger, gemeinsam kommunizieren, gute Ergebnisse erzielen. Sehen Sie das auch so?
Sehe ich genauso und es sollte wirklich schon sehr früh beginnen. Bei meinem ersten Besuch hier habe ich gesehen, es waren Volksschulklassen hier und habe dann erfahren, dass es in Niederösterreich mittlerweile auch in den Volksschulen bereits einen Digitalisierungsschwerpunkt gibt. Und das finde ich wirklich großartig, dass man wirklich so früh beginnt, also nicht erst mit 15, 16, 18 auch mit dem Thema Digitalisierung, sondern bereits auch 6, 7, 8-Jährigen auch dieses Gefühl gibt, was hier möglich ist. Und diese Interaktion auch spielerisch von Anfang an zu haben und dann zu lernen, also das finde ich eine super Möglichkeit. Und das Zweite, was mich hier begeistert hat am Standort, war, dass man auch im Showroom Beispiele sieht von niederösterreichischen Anwendungen. Also auch das zu vermitteln, dass es letztendlich nicht nur Google und Co. gibt oder Facebook und TikTok und so weiter, auch dann hier, sondern es gibt auch tolle Startups oder KMUs hier auch in Niederösterreich, die sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen.
Sie haben mir jetzt ein gutes Stichwort gegeben, wenn Sie sagen, mit 7, 8 Jahren soll man schon beginnen, sich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Ich möchte ein Zitat verwenden. Ein Gramm Wissen ist mir lieber als 100 Tonnen Meinung. Viele von Ihnen werden wissen, dieses Zitat wird dem österreichisch-französischen Schriftsteller Manes Sperber zugeschrieben. In dem Zusammenhang, welche sind denn die wichtigsten Wissenseckpunkte im Bereich der Digitalisierung? Was soll, muss ich unbedingt im Zusammenhang mit der so hochgelobten und viel zitierten Digitalisierung wissen? Reinhard Altenburger und dann vielleicht Gabriele Bolligfügel.
Ja, das eine ist auch einmal die Anwendungsmöglichkeiten, die auch, wenn ich sage, 6, 7, 8-Jährige beginnen damit auch hier. Also es ist auch wichtig ist, was für diese Altersgruppe eine Rolle spielt und auf der anderen Seite aber, auf was man auch da aufpassen muss, weil man kriegt ja immer wieder das Feedback, dass die unter Anführungszeichen jetzt eher jüngere Generation manches Mal auch dann zu viele Daten preisgibt und das ist ja auch dann gut, wenn man das von Anfang an weiß oder mitbekommt, was passiert mit meinen Daten auch dann hier, was gibt es für Anwendungsmöglichkeiten. Und auch diese Flut, also gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz, das ist ja unglaublich, was hier auch herauskommt und für alle Anwendungsbereiche. Ich habe heute erst auf einer Plattform nachgesehen, wo die frei zugänglichen KI-Tools vorgestellt werden. Und da kommen jeden Tag nahezu 30 neue Tools dazu. Das waren heute in der Früh knapp 2500 frei verfügbare KI-Tools. Und da den Überblick einigermaßen zu bekommen oder zu behalten, das ist schon eine Riesenherausforderung. Und das ist etwas, was ich von Anfang an üben sollte.
Wenn Sie von Riesenherausforderungen sprechen bei 2500 Tools, lässt sich das überhaupt machen? Kann ich überhaupt alles wissen und auch Unterschiede feststellen? Was kann mir nützen, was kann mir nicht nützen? Ist das nicht eine Aufgabe, die ich in Wahrheit gar nicht bewältigen kann?
Es überfordert sicher viele Menschen. Es gibt aber natürlich auch dann Suchkriterien dabei. Wenn ich mich interessiere, zum Beispiel für Präsentationssoftware, dann sehe ich auf einmal, da gibt es 50 Anwendungen. Und da kann ich mir einigermaßen einen Überblick verschaffen, damit die Menschen nicht komplett überfordert sind. Weil bei 2500 Tools, da habe ich keine Ahnung, wo ich anfangen sollte. Aber wenn ich auf der anderen Seite doch gewisse Filter habe und nach meinen Interessen auch dann hier, das ist von der einfachen Präsentationslösung hier bis hin eigentlich, wo ich einen Avatar erstellen kann. Und da finde ich auch dann spezifische Anwendungen. Da kann ich immer noch entscheiden, will ich etwas bezahlen dafür oder will ich es gratis haben. Dann kriege ich die entsprechenden Tools und dann wird es einigermaßen überschaubar zumindest. Aber es ist immer noch eine Überforderung und eine Riesenmenge, was hier herauskommt. Und auch wenige, die nur wissen, auch sind es gute Anwendungen oder auch weniger gute Anwendungen.
Gabriele Bolligflügel, wie kann ich so eine Überforderung hinten anhalten? Was muss ich denn im Zusammenhang mit der Digitalisierung unbedingt wissen?
Also grundsätzlich muss man auf eins wirklich ganz stark Rücksicht nehmen. Wie Sie es absolut richtig gesagt haben. Wir haben heute so eine Informationsflut auf so vielen unterschiedlichen Kanälen. Das muss jeden überfordern. Und das überfordert uns als Menschen auch, muss man dazu sagen. Also nur um ein Beispiel zu nennen. YouTube versteht sich ja heute nicht mehr als Plattform, wo man einfach Videos hochlädt und wieder anschauen kann, sondern die verstehen sich im Endeffekt als eine Plattform, wo man Wissen generieren kann. Und das wird eben auch immer wieder so propagiert und wird einem auch, wenn man eigentlich nur ein Lied hören möchte, auch so angezeigt. Und diese große Menge an Informationen, da tun wir uns als Menschen schon ein bisschen schwer. Da tut sich unser Gehirn auch sehr schwer, das in richtige, in falsche und in nutzbare Informationen einzuteilen. Also wir sind alle Verschwörungstheoretiker und Fake News Verbreiter. Das wird immer mehr. Und die Kriminellen haben natürlich auch das Internet und diese ganzen Tools entdeckt. Deswegen, was wirklich ganz wichtig ist, ist, dass man Methodenwissen den Menschen weitergibt. Denn es ist ganz egal, welches Tool ich Ihnen heute vermittle, was gut funktioniert und wie Sie es anwenden müssen. Ne? Es kann sein, dass es das in 2 Monaten gar nicht mehr gibt, weil 5 andere am Markt sind, die einfach den doppelten Nutzen schon wieder haben. Und dann wird dieses Tool im Endeffekt abgeschaltet. Deswegen, was Sie auf jeden Fall benötigen, sind Fertigkeiten, um Methodenwissen. Und da unterrichte ich eben auch an der Fachhochschule in Krems das Fach Computational Thinking. Das ist im Endeffekt ein Fach, wo ich nicht Technikern beibringe.
Informatisches Denken.
Ich sage es gleich, genau. Ja. Wo ich nicht Technikern beibringe, wie muss ich mit einem Techniker sprechen, damit das, was ich benötige, mir auch entweder programmiert wird oder gebracht wird. Genau. Also deswegen Computational Thinking, ganz richtig, informatisches Denken, ohne dass dort Programmieren beigebracht wird. Aber wie, auf was muss ich achten, wenn ich mit einem Programmierer, mit einem Techniker rede, damit er mir die Software zur Verfügung stellt, mit der ich dann auch arbeiten kann. Und heutzutage ist es nicht nur mehr die Software zur Verfügung stellen, sondern sehr stark eben auch, welche Daten brauche ich dafür? Und wie müssen diese Daten verarbeitet werden, dass zum Schluss etwas rauskommt, wo ich als fachlicher Mitarbeiter ohne technische grundsätzliche Ausbildung dann eben auch sagen kann, das ist richtig. Ja, wie kann ich mich darauf verlassen? Und dieses Methodenwissen ist eben ganz arg wichtig, dass die Leute, dass die Menschen keine Angst haben, mit Daten umzugehen, dass die Menschen keine Angst haben, Daten miteinander zu verknüpfen und dann eben auch mit neuen Softwarewerkzeugen umzugehen. So wie ich es vorhin gesagt habe, die auszutesten, an den Rand des Machbaren zu bringen und dann eben einschätzen zu können, dieses Ergebnis ist richtig und jenes Ergebnis ist falsch.
Eine Frage noch im Zusammenhang mit dem Begriff Wissen. Die spielerische Vermittlung von Wissen, wir haben das ganz kurz im Vorgespräch auch angesprochen, ist ja oft am erfolgreichsten. In unserem Titel sprechen wir von der Digitalisierung als Zusammenspiel von Mensch und Technologie. Gabriele Bolleck-Flügel, provokant gefragt, ist es gefährlich, im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Spiel zu sprechen?
Also ein spielerischer Umgang des Ganzen ist rein schon vom Denken, wie unser Gehirn funktioniert, ganz gut. Also je spielerischer wir lernen, desto besser können wir im Endeffekt diese neue Information in unserem Gehirn, in unserem Speicher dann eben auch verinnerlichen. Ein spielerischer Zugang führt im Endeffekt schon dazu, dass wir uns Dinge besser merken können. Ich habe nur die Befürchtung, dass wir nicht parallel dazu lernen, was sind jetzt wirklich richtige, verlässliche Ergebnisse und was sind im Endeffekt, ich nenne es jetzt einfach mal Fake News, also Fehlleistungen. Entweder falsch erstellte Ergebnisse der Software, weil sie fehlerhaft berechnet worden sind, oder wo uns jemand anders eben auch falsche Ergebnisse liefern lässt.
Reinhard Altenburger, die Frage auch an Sie. Spielerischer Umgang, spielerisches Lernen, Erlernen im Zusammenhang mit der Digitalisierung, ja, aber Spiel ist die Digitalisierung keines.
Es ist zwar kein Spiel, aber der spielerische auch dann vielleicht Zugang auch dann hier ist meines Erachtens sehr was Positives, weil man gewinnt auch dann Vertrauen in das System. Was kommt heraus? Es geht ja nicht nur, was für Daten reinkommen in das System, sondern letztendlich, was generiert das System für Ergebnisse. Und wenn ich nicht gleich von der Geschäftsanwendung beginne, sondern wirklich einmal spielerisch auslote, was kann das System überhaupt, vor allem ein neues System, mit dem ich noch keine Erfahrung gemacht habe, dann komme ich vielleicht auf neue Möglichkeiten drauf.
Vielen Dank vorerst für diese grundsätzlichen Überlegungen. Sie hören das Kamingespräch auf Radio Niederösterreich. Und bevor wir uns dem Ausstellungsthema Mensch und Maschine noch ein bisschen genauer widmen und der Historie, dem Status quo auch, darf ich meine beiden heutigen Gäste kurz vorstellen. Gabriele Bolleck-Flügel, Sie sind Vizepräsidentin von Women in Artificial Intelligence und Geschäftsführerin der Compliance to Be GmbH 1970, weil Sie es vorher angesprochen haben, 1970 in Ulm in Deutschland geboren. Leben aber jetzt in Niederösterreich. Sie haben Wirtschaftsmathematik studiert, sind Diplom-Wirtschaftsmathematikerin, haben mehr als 22 Jahre lang als IT-Prüferin bei großen internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gearbeitet und im Jahr 2020, also vor 3 Jahren, das Startup Compliance to Be gegründet, um Unternehmen bei der Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften im Zusammenhang mit der gesetzeskonformen Verwendung von IT und Technologie zu beraten. Und dabei konzentrieren Sie sich insbesondere auf das Thema Datenschutz und Whistleblowing. An der Fachhochschule in Krems und St. Pölten teilen Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrung als Fachhochschullektorin für das Fach, das haben Sie schon angesprochen, ich habe es auch schon übersetzen dürfen, informatisches Denken. Und Sie sind auch bei Konferenzen und Veranstaltungen zum Thema, wie AI, Artificial Intelligence, unser Leben verändert. Sie sind Vizepräsidentin von Women in AI Austria und da liegt Ihnen der Bereich der Ethik besonders am Herzen und die Verantwortung, die wir als Gesellschaft tragen, um sicherzustellen, dass KI im Einklang mit ethischen Werten und moralischen Standards entwickelt und eingesetzt wird. Da kommen wir noch dazu, aber ganz kurz eine Definitionsfrage. Wir sprechen einmal von AI, wir sprechen einmal von KI und meinen immer das Gleiche. Artificial Intelligence auf Englisch beziehungsweise künstliche Intelligenz auf Deutsch.
Kein Unterschied, ja. Richtig.
Wie definieren Sie dann den Begriff künstliche Intelligenz? Bleiben wir beim deutschen Begriff. Was ist das denn genau?
Also grundsätzlich ist künstliche Intelligenz die Anwendung von statistischen Modellen, also Mathematik, nichts anderes, ja. Wenn man heute mit künstlicher Intelligenz arbeitet, hat man oftmals das Gefühl, das kann meine Gedanken lesen. Wem ist das schon mal so gegangen, der bei der Google-Suchmaschine etwas gesucht hat und noch 3 Wochen später werden ihm da Produkte angezeigt oder man hat gerade mit seinem Lebensgefährten, mit seiner Lebensgefährtin gesprochen über den Sommerurlaub in vielleicht Spanien und plötzlich wird es einem angezeigt und man fragt sich dann immer, kann der meine Gedanken lesen? Also tatsächlich ist es so, dass da statistische, sehr mächtige statistische Modelle dahinter stehen, die eben aus sehr vielen Anwenderdaten gelernt haben, wie man die richtig zuordnet. Und meines Erachtens sagt eben künstliche Intelligenz sehr viel über uns Menschen aus, wie wir funktionieren, wie unsere Sprache funktioniert, wie unser Lernen funktioniert. Und deswegen können uns diese Werkzeuge, diese künstlichen Intelligenzen auch so gut unterstützen, weil sie im Endeffekt abgeleitet von unseren Handlungen die gleichen Entscheidungen, die gleichen Empfehlungen, die gleichen Interpretationen vornehmen. Wir dürfen aber nie vergessen, dass eine künstliche Intelligenz nur ein statistisches Modell ist. Und eins möchte ich vielleicht auch gleich an der Stelle sagen. Eine künstliche Intelligenz liefert immer das richtige Ergebnis. Aber nur das richtige mathematische Ergebnis. Und das muss uns immer vor Augen geführt werden. Wir arbeiten hier mit einem System, das versucht zu handeln wie ein Mensch, ja, und etwas ausrechnet. Und das, was es ausrechnet, ist natürlich richtig. Aber ob es in dem Kontext, wo wir uns gedacht haben, dass wir das Ergebnis brauchen, dann immer noch richtig ist. Diese Beurteilung obliegt uns als Menschen.
Dankeschön für diese klare Definition. Professor Ingenieur Magister Dr. Reinhard Altenburger, Sie sind Fachhochschulprofessor am Institut für Betriebswirtschaft und Management an der IMC-Fachhochschule Krems und erfolgreicher Buchautor. Zu Beginn haben wir schon darüber gesprochen. Sie haben insgesamt 12 Bücher bisher veröffentlicht. Sie sind 1965 in Wien geboren, aber in Wahrheit waschechter Niederösterreicher, haben Sie gesagt. Sie leben in Biesenberg. Was haben Sie denn noch hinzuzufügen bei der Definition des Begriffs künstliche Intelligenz oder ist da alles schon gesagt?
Also meines Erachtens war das wirklich eine perfekte Definition, die alles abdeckt. Es ist, glaube ich, am Ende auch das Wichtigste, auch dann hier am Ende zu sehen, es kommt etwas raus, was einem statistischen Wert entspricht. Nicht immer zu 100%, aber mit einer gewissen hohen Wahrscheinlichkeit, dass es das Ergebnis ist, das man angestrebt hat. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, dass es eine Form von Intelligenz ist, aber menschliche Intelligenz macht ja viel mehr aus. Da geht es ja nicht nur mathematisch oder statistisch ein richtiges Ergebnis zu erzielen, da kommt ja noch die emotionale Intelligenz, die soziale Intelligenz, manche sagen auch eine spirituelle Intelligenz dazu. Und die ist ja in der künstlichen Intelligenz ja nicht vorhanden. Und das gilt es immer wieder hervorzuheben. Wo ist der Unterschied auch zwischen dem, was eine Maschine unter Anführungszeichen generiert und was Menschen unter Intelligenz verstehen?
Sie haben an der Wirtschaftsuniversität Wien Betriebswirtschaft und Wirtschaftspädagogik studiert und 2004 dort das Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Dissertationsthema Funktionen des Top-Managements in systematischen Strategieprozessen abgeschlossen, sind darüber hinaus zertifizierter Experte für Nachhaltigkeit im Finanzsystem, haben mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in der Bankenbranche und sind seit 2009 Fachhochschulprofessor eben an der IMC-Fachhochschule Krems. Schwerpunkte Ihrer Forschung, die liegen im Bereich der Innovations- und Familienunternehmensforschung sowie der Verbindung von gesellschaftlicher Verantwortung und Unternehmensstrategie. Ihr aktuelles Forschungsinteresse liegt im Bereich der künstlichen Intelligenz und Unternehmensverantwortung. Dazu will ich dann ein bisschen später noch kommen. Jetzt aber zum Status quo und kurz vielleicht zur Ausstellung hier im Haus der Digitalisierung Mensch und Maschine. Die historische Entwicklung von Mensch und Maschine ist in der gleichnamigen Ausstellung hier umfangreich dokumentiert. Vielleicht ein paar Eckpunkte vom Buch des Wissens von sinnreichen mechanischen Vorrichtungen aus dem 13. Jahrhundert, wenn ich es richtig im Kopf habe, aus dem Jahr 1205, über den Ritterroboter von Leonardo da Vinci knapp 300 Jahre später, den sogenannten Schachtürken von Wolfgang Kempelen. Das war jetzt die Brille der Frau Bolek-Fügel. Ich darf sie hier auf den Tisch legen. Ich war bei den Schachtürken von Wolfgang Kempelen aus dem Jahr 1769 oder zahlreichen Filmklassikern aus dem vorigen Jahrhundert wie Star Trek, Space Odyssey, Terminator 2 oder The Matrix. Bis hin ins Jahr 2022 und Ameca, einem humanoiden Roboter eines britischen Unternehmens mit verblüffend menschlich anmutender Mimik und Gestik. Das bietet eine Station dieser Ausstellung und ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte, und ich will jetzt ein bisschen zur Historie kommen, war mit Sicherheit die industrielle Revolution. Ausgehend von England in der Mitte des 18. Jahrhunderts wird der Prozess der Massenproduktion in den Fabriken eingesetzt und Erfindungen wie die Dampfmaschine oder der mechanische Webstuhl erblicken das Licht der Welt. Ein Prozess, der sich über mehrere Jahrhunderte erstreckt, jedenfalls viel länger als die so oft zitierte digitale Revolution. Frage an beide Gäste: Lassen sich diese beiden Entwicklungen miteinander vergleichen? Wo gibt es Ihrer Meinung nach unter Umständen sich gleichende Mechanismen und wo liegen die großen Unterschiede?
Also man kann auf jeden Fall von einer Revolution sprechen, was die künstliche Intelligenz bewirken wird. Es geht ja nicht nur um technische Veränderungen. Letztendlich ist das Spannende ist ja immer die gesellschaftliche Veränderung, die damit verbunden ist. Und der große Unterschied ist aber, es geht extrem schnell. Das heißt, auf die Umstellung von der Zeit vor der Dampfmaschine auf die Zeit mit Dampfmaschine oder auch dann später, auch dann, wo die Elektrizität aufgekommen ist, bei der nächsten industriellen Revolution Ende des 19. Jahrhunderts, da hat man ja doch noch gewisse Jahrzehnte Zeit gehabt. Jetzt hat man Entwicklungen, die oft in Tages- und Wochenrhythmen passieren und dadurch die Menschen ganz anders fordern, die Gesellschaft auch anders herausfordern. Letztendlich, wie geht man mit diesen Technologien um? Auf der einen Seite hört man immer wieder auch dann die Gefahren, die überbetont werden. Und auf der anderen Seite auch dann letztendlich werden immer wieder Beispiele herangezogen, letztendlich wie weit man eigentlich schon in China oder in den USA ist bei dieser Entwicklung. Das eine ist aber, das ist aber meistens nur die technische Entwicklung. Spannend ist aber immer auch dann letztendlich, was für eine Bedeutung hat diese Technologie für die Gesellschaft. Auch wie gehen Kinder, wie gehen ältere Menschen auch mit dieser Technologie um? Was steht eher im Mindset, wie es so schön heißt, im Mittelpunkt? Ist es eher das, dass man die Gefahren sieht oder auf der anderen Seite, dass man sagt, man ist sowieso überlastet und man kommt da sowieso nicht mehr mit? Oder auf der anderen Seite, dass man es nur überbetont, was für tolle Möglichkeiten es hier gibt? Und hier diese Balance zu finden und das in einer unglaublichen Geschwindigkeit, also das stellt uns bei dieser Form oder bei dieser Revolution letztendlich vor einer enormen Herausforderung.
Also auf jeden Fall auch der Zeitfaktor, ja. Ich würde vielleicht ein anderes Gleichnis hier mal bemühen wollen, nämlich der Buchdruck. Am Anfang, wo die ersten Bücher erstellt worden sind, noch handschriftlich, gab es auch gar nicht so viele Menschen, erstens die schreiben konnten, zweitens die lesen konnten. Und auch wenn eben hier sehr viel Wissen versucht worden ist, von Generation zu Generation weiterzugeben, so war es doch einer kleinen Gruppe von Menschen vorbehalten, einmal ihre Erfahrungen weiterzugeben und dann auch von den Erfahrungen von anderen zu lernen. Mit dem Buchdruck war mehr Information da, denn man konnte plötzlich mehr Bücher drucken. Aber wenn nicht parallel dazu eben die Lesefertigkeit gelernt worden ist, dann hat es einem auch nichts genutzt, dass man plötzlich ein Buch in der Hand gehabt hat, ne? Weil man hat es halt leider nicht lesen können. Das ist halt so. Und genauso würde ich das eben heute auch sehen. Wir haben sehr viele digitale Produkte, die uns jeden Tag umgeben. Und jetzt ist es so, die Produkte, die es heute gibt, die sogenannten Apps, die es eben im Google Store oder sonst wo digital zu erwerben gibt, da gibt es keine Anleitung mehr dazu. Wenn man viel Glück hat, dann gibt es noch online einen Hilfetext dazu. Aber selbst das ist jetzt nicht mehr durchgängig gegeben. Und wir verwenden hier Produkte, von denen wir gar nicht wissen, was die eigentlich so im Hintergrund alles tun. Und da gibt es dann natürlich schon ein gewisses Risiko. Und nicht nur ein Risiko, sondern nicht jeden ist wohl dabei und nicht jeder möchte das so anwenden. Deswegen, ja, es wird immer schneller. Das, was geliefert wird, wird immer, also vom Umfang, was diese Funktionen können, immer umfassender. Aber die Informationen, wie man das richtig anwendet, wird immer weniger. Und man verlässt sich darauf, dass die Menschen ja schon wissen, wie man mit solchen, ich sage jetzt nochmal den Namen, Apps, das sind praktisch kleine Programme, die auf einem Handy, auf einem Smartphone laufen oder manchmal eben auch auf einem Laptop. Man verlässt sich einfach darauf, dass die so gut erklärt sind, dass sie von ganz alleine benutzt werden können. Und jetzt sage ich Ihnen was, obwohl ich wirklich schon eine ganz lange Laufbahn in der IT habe, geht es mir manchmal selber so, dass ich vor der App sitze und sage, boah, wo ist jetzt diese Funktion? Ich finde die nicht. Die müsste doch eigentlich irgendwie hier in diesem Menü sein. Und dann frage ich meine Tochter, die ist 20 und die sagt, ist doch ganz logisch, das ist da unter diesem Icon. Und ja, obwohl ich wirklich sehr lange Zeit in der IT verbracht habe, ist es für mich trotzdem noch ein bisschen schwierig, auch mit den neuen Produkten umzugehen.
Sie haben jetzt in Ihrem letzten Teil der Antwort die digitale Kompetenz angesprochen. Das Land Niederösterreich hat kürzlich hier im Haus der Digitalisierung einen sogenannten Digitalpakt mit dem Bund abgeschlossen. Zum einen, um den Ausbau der Netze zu forcieren, da gibt's noch Handlungsbedarf. Und zum anderen, die digitale Kompetenz zu stärken. Wie zufrieden sind Sie denn mit der digitalen Kompetenz der Österreicherinnen und Österreicher?
Also das würde ich jetzt nicht nur auf die Österreicherinnen und Österreicher begrenzen. Ich glaube, das kann man insgesamt sagen, ab einer gewissen Generation ist da einfach Bedarf, dass man mit diesen neuen Tools einmal umgeht und das lernt. Und deswegen finde ich das gut, dass es so einen Digitalpakt gibt, denn wir müssen nicht den Studierenden heute beibringen, wie das alles funktioniert. Die wissen das eh. Die können auch im Internet Kurse finden, die sind alle kostenlos buchbar, die können sich dieses Wissen aneignen. Aber jemand, der aus der Schule gekommen ist im Jahr, ich sage mal 1970 vielleicht, wo ich geboren worden bin, der tut sich schwer damit. Der weiß auch nicht, wo gibt es solche Kurse, welche Kursen sind für mich überhaupt sinnvoll. Und den muss man ein bisschen an die Hand nehmen und mit denen muss man das gemeinsam erarbeiten.
Reinhard Altenburger, teilen Sie das, dass wir dann doch wieder ein bisschen den Unterschied machen zwischen der jüngeren Generation und der älteren Generation?
Auf jeden Fall. Also man muss die Kompetenzentwicklung auch dann sehen, was jemand mitbringt und letztendlich auch, wofür braucht es dieser Mensch auch letztendlich. Das heißt, was habe ich für ein Vorwissen, was habe ich für ein Interesse? Und nachdem ja zum Beispiel auch Digitalisierung oder jetzt die künstliche Intelligenz hier alle Lebensbereiche betrifft, gibt es, denke ich, für jeden Menschen auch dann wirklich ein Interesse, oder sollte es ein Interesse geben, letztendlich hier Kompetenzen zu erwerben, weil es ja unser aller Lebensbereiche berührt letztendlich. Und die meisten Jobs jetzt in Österreich und auch international wird es berühren. Und je früher man sich damit beschäftigt, desto mehr Qualifikationen habe ich am Arbeitsmarkt. Desto qualifizierter bin ich und kann letztendlich auch meinen eigenen Job sichern, wenn ich mir rechtzeitig damit auseinandersetze, Kompetenzen erwerbe. Und da gibt es keine auch Grenze nach unten im Qualifikationsbereich oder vom Aufgabenbereich auch dann hier. Es ist für jeden, denke ich, eine spannende Herausforderung. Nur die andere Seite ist natürlich, ich muss das Wissen auch entsprechend aufbereiten, weil je nachdem, was jemand das Vorwissen mitbringt und welches Interesse. Und da kann ich auch die KI unterstützen, indem sie besser maßgeschneiderte Lösungen anbietet. Es werden mir diese Bausteine so aufbereitet, dass ich es verstehen kann.
Wie kann es denn gelingen, alle Bevölkerungsgruppen mitzunehmen oder ist das gar nicht notwendig? Muss das gar nicht das Ziel sein?
Also ich sehe es schon als Ziel, die gesamte Bevölkerung mitzunehmen, weil es letztendlich auch die gesamte Bevölkerung berührt. Die meisten wird es im beruflichen Bereich berühren, aber es wird jeden im privaten Bereich berühren. Ob ich jetzt Social Media verwende, auch hier, ob ich die einfachsten Suchmaschinen im Internet verwende, auch hier. Und ich muss auch letztendlich wissen, wo gebe ich meine Daten ein? Was passiert mit meinen Daten? Und das wird nahezu jeder machen. Und dadurch ist es auch wichtig, diese Grundkompetenz, dass über diese Grundkompetenz jeder verfügt.
Darf ich da vielleicht gerade ergänzen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Es wird immer diese Frage gestellt, muss wirklich jeder über diese Kompetenzen verfügen? Also meine persönliche Meinung dazu ist, künstliche Intelligenz hilft jedem, der vielleicht ein bisschen weniger Talent in einem bestimmten Bereich hat, trotzdem großartige Leistungen zu erbringen. Ja, also wenn ich künstliche Intelligenz richtig einsetze, dann wird das bisschen fehlende Talent, das ich vielleicht habe, dadurch ergänzt und größer. Und ich kann mehr erstellen. Ja? Und das ist das, was ich immer sage. Künstliche Intelligenz hilft einem, ich sage es jetzt einfach so, wie es ist, ne? Einem mittelmäßig Begabten in einem bestimmten Bereich, seinen Traum hier zu erfüllen. Wenn er nur das richtige Tool dafür findet, weiß, wie er es anwendet und mit dem dann gemeinsam das erarbeitet. Also von daher hilft uns und das wirklich jedem, der noch vielleicht einen großen Traum sich erfüllen möchte, bei der Erfüllung dieses Traumes. Und das finde ich großartig. Und deswegen kann man das schlecht eingrenzen, dass vielleicht bestimmte Personengruppen das nicht mehr brauchen.
Sich einen Traum erfüllen, da haben Sie jetzt die positive Seite der künstlichen Intelligenz oder eine positive Seite der künstlichen Intelligenz angesprochen. Aber ich will mit Ihnen auch über die Gefahren reden. Und im Zusammenhang mit der Gefahren hat ein KI-Pionier kürzlich für Aufsehen gesorgt, nämlich der britisch-kanadische Wissenschaftler Geoffrey Hinton hat mit 75 Jahren seinem Arbeitgeber Google den Rücken gekehrt, weil er unabhängig vor den Gefahren von KI warnen will. Er sieht dabei einen riskanten Wettstreit der IT-Riesen und fürchtet insbesondere Unmengen an Desinformation. Wie beurteilen Sie denn das?
Das ist absolut ein großer Nachteil von künstlicher Intelligenz. Wir wissen heute schon, dass es weit über 50 Online-Medienportale gibt, die nur durch künstliche Intelligenz Informationen teilen. Also wenn Sie über so ein Portal kommen, glauben Sie, Sie sind vielleicht bei einer seriösen Zeitung. In Wirklichkeit generiert dort eine künstliche Intelligenz Artikel und gibt schöne Bilder dazu, die aber nichts mit der Realität zu tun haben. Deswegen leider haben auch die Kriminellen während der Pandemie ihre Tätigkeiten ins Homeoffice verlegt und haben damit angefangen, künstliche Intelligenz für sich selber zu nutzen. Und künstliche Intelligenz funktioniert eben 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und da kann ein Krimineller sehr viel Menschen adressieren und sie zu Opfern machen, während früher im Endeffekt ein einzelner Mensch nicht so viele kriminelle Handlungen auch durchführen konnte, weil er einfach eben auch zeitlich begrenzt war. Das ist jetzt mit der künstlichen Intelligenz leider nicht mehr so. Und die Kriminellen haben diese Tools bereits entdeckt, deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Auch immer sehr vorsichtig die Informationen, die man da angezeigt bekommt, interpretieren und sich wirklich überlegen, kann das real sein und ist es eine Quelle, auf die ich mich verlassen kann.
Bei den Kamingesprächen auf Radio Niederösterreich ist das Thema Demokratie auch immer wieder eines. Zuletzt haben wir es vor einem Monat, Mitte April, diskutiert. Reinhard Altenburger, Demokratie und KI, künstliche Intelligenz. Wie sehr positiv kann sich die künstliche Intelligenz bzw. die Anwendung der künstlichen Intelligenz auf die Demokratie oder für demokratische Strukturen auswirken? Und wo gibt es die Gefahren? Wo sehen Sie Gefahren für die Demokratie durch künstliche Intelligenz?
Also die positiven Auswirkungen sind auf jeden Fall in dem Bereich, dass es für jeden Menschen auch die Informationen so aufbereiten kann, wie es für ihn am besten geeignet ist. Also das ist eine Riesenchance auch, die mit KI verbunden ist. Die Schattenseiten sind sicherlich, dass genauso gut auch Manipulationen durchgeführt werden können, in den verschiedensten Bereichen auch hier, und auf manche kommt man drauf, aber manche kann man einfach nicht feststellen auch dann hier, weil sie einfach nicht nachvollziehbar sind, wie diese Informationen entstanden sind. Also beide Bereiche auch hier. Aber da gibt es ja gerade im Bereich der KI ebenfalls Anwendungen, wo man sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, die zu überprüfen, ob diese Informationen stimmen oder nicht. Ein Beispiel hier am AID in Wien hat man eine Lösung entwickelt, wie Fake-Shops erkannt werden können. Die künstliche Intelligenz, diese Lösung, die man dort entwickelt hat, die prüft mehr als 21.000 Parameter.
Also sind unglaublich viel. Auswirkungen auf die Demokratie?
Ja, auch hier auch dann, dass man für sich auch dann hier wieder auf der einen Seite gibt es natürlich die Gefahr der Manipulation, aber auf der anderen Seite auch wieder gute Tools, letztendlich um diese Manipulationen zu erkennen, auch wenn sie am ersten Blick nicht erkennbar sind, weil man einfach sehr, sehr viele Bausteine letztendlich, was hier vermittelt wird, überprüfen kann. Also man kann sowohl die KI einsetzen, um zu manipulieren, aber auf der anderen Seite auch Lösungen entwickeln, wie diese Manipulationen auch sichtbar gemacht werden können und auch die Menschen davor zu warnen.
Ich muss langsam an das Ende unseres heutigen Kamingesprächs auf Radio Niederösterreich denken. Vom Zeitfaktor war schon die Rede. Wie und wodurch wird denn die Digitalisierung gegenwärtig gebremst, wenn ich an Technologien, an Recht, das Thema Ethik, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Sie beide setzen sich ja intensiv mit dem ethischen Bereich auseinander. Wie ziehe ich Grenzen und wer kontrolliert die Grenzen?
Also ich bin der Meinung, dass was jetzt am allermeisten fehlt, ist so etwas wie eine Verifizierungsstelle, wo man tatsächlich sagen kann, wenn Informationen von dort kommen, dann sind die auch richtig. Und sei es also Textinformationen, sei es Videoinformationen, sei es Bildinformationen, denn wir haben gerade darüber gesprochen, über die Probleme oder Nachteile bei der Demokratie. Es ist halt so, dass wir jetzt Tools haben, die über Nacht eine Unmenge an Informationen erstellen können und einer bestimmten Person eigentlich eine ganz andere Realität vorspielen können, indem sie Text generiert, indem sie Bilder zu diesen Texten generiert und möglicherweise eben auch noch Videos. Und da muss man eben ansetzen. Wir brauchen eine Zertifizierung, eine Verifizierungsstelle, die genügend Vertrauen von den Bürgerinnen und Bürgern hat, dass eben die Information, die von dort als wahr gekennzeichnet wird, dass man sich auf die verlassen kann und auf andere nicht. So etwas werden wir auf jeden Fall benötigen. Und zwar meines Erachtens sollte das sehr schnell eingerichtet werden, denn jede Zeit, die wir hier verschwenden, wird ein Krimineller nutzen, um jemanden um seiner Sparte zu bringen.
Also ich sehe hier auch die Unternehmen sehr gefordert, nämlich die Verantwortung der Unternehmen auch für die Gesellschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Was es hier
das ist ja ein Bereich, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, das ist ein Bereich, in dem Sie forschen. Ich habe es davor angesprochen.
Genau, und das ist auch etwas, was hier sehr rapide in der Veränderung auch begriffen ist, weil das natürlich auch der Großteil der Mitarbeiter und Führungskräfte im Unternehmen sich wenig bis jetzt damit auseinandergesetzt hat. Ausnahmen gibt es natürlich in den IT-Unternehmen, aber auch hier diese Kompetenzen auch letztendlich im Mittelstand aufzubauen. Und es gibt so unglaublich viele Tools auch dann, die hier frei verfügbar sind. Die kann ich mir von Plattformen runterladen und kann sie dann einsetzen mit relativ geringem Aufwand hier in den Unternehmen. Aber ich muss mir auch bewusst sein, was können diese Tools? Welche Daten verwenden sie? Wo wird möglicherweise auch dann gegen rechtliche Vorschriften auf der einen Seite verstoßen? Aber das andere ist auch gegen ethische Aspekte. Das heißt, wo es diesen sogenannten Bias gibt auch letztendlich hier. Das heißt, wo gibt es Verzerrungen, weil ich unter Anführungszeichen auch dann entweder die falschen Daten oder auch dann Daten nehme, auch dann von einem Bereich auch dann hier, also gerade Amazon ist ja hier auch dann sehr oft in den Medien schon zitiert worden, bei den Auswahlverfahren beispielsweise, wenn man hier überwiegend auch Daten hat von Männern, die man angestellt hat. Und natürlich werden dann auch Frauen anders beurteilt, die sich für einen Job bewerben, wenn ich überwiegend Daten habe, eigentlich wie Männer sich beworben haben und die dann genommen worden sind für diesen Job. Also auf so etwas muss ich extrem aufpassen, auch hier, dass es hier keine Verzerrungen gibt, auch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mit Migrationshintergrund, auch hier entsprechende Berücksichtigung, dass es hier auch entsprechend auch diese Verantwortung wahrgenommen wird von den Unternehmen.
Wenn Sie jetzt von ethischen Aspekten sprechen, kurze Zusatzfrage noch, bitte um eine kurze Antwort. Wer soll denn hier Vorgaben machen? Wer soll denn hier kontrollieren? Wer kann das?
Ja, auf der einen Seite ist natürlich auch dann, was hier schon seit Jahren diskutiert wird, auch dieser AI Act, heißt ja diese Vorschrift auf europäischer Ebene, auch dann hier eine europaweite Reglementierung, ist natürlich ein großes Thema. Aber auf der anderen Seite auch geht es darum, weil die Entwicklung einfach unglaublich schnell geht, auch dann hier zu wissen, genau was man wirklich im Detail reglementiert, wenn jede Woche Dutzende oder Hunderte neue Tools auf den Markt kommen und wir oft noch vieles nicht wissen, was wahrscheinlich in 3 Monaten möglich sein wird. Dadurch sind die Unternehmen auch extrem gefordert, sich damit auseinanderzusetzen, wofür sie Verantwortung haben, was für Probleme hier entstehen können. Und natürlich auch, dass die Führungskräfte sich auch fit machen in den Unternehmen und hier entsprechende Vorgaben auf der einen Seite machen, aber auf der anderen Seite auch, dass der laufende Betrieb auch regelmäßig beobachtet wird, bevor man letztendlich auch dann in den Medien steht, weil hier etwas passiert ist und durch Verknüpfung von Daten auch letztendlich auch Menschen benachteiligt worden sind beispielsweise.
Zusatzfrage noch an Gabriele Bolek-Fügel. Welchen Stellenwert hat in diesem Zusammenhang das Thema Eigenverantwortung?
Eine sehr große, denn wir sind für uns selber verantwortlich. Was uns im Leben passiert, zu einem Großteil können wir tatsächlich einigermaßen gut steuern. Und deswegen möchte ich jetzt auch noch mal was ganz Mutiges sagen. Seien Sie mutig. Nehmen Sie solche Plattformen, wie wir jetzt hier das gerade bieten, und solche Häuser wie das Haus der Digitalisierung, nehmen Sie das an. Seien Sie mutig, gehen Sie hin, stellen Sie Fragen. Das sind Menschen, die nichts anderes den ganzen Tag tun, als anderen zu helfen, zu erläutern, wie zum Beispiel die Digitalisierung oder künstliche Intelligenz funktioniert, auf was man achten muss. Nehmen Sie solche Angebote an, fragen Sie. Was ist das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, dass jemand eine nicht ganz so gute Antwort gibt? Vielleicht ist er manchmal auch genervt. Ja, so sind wir Menschen. Wir unterliegen Gefühlen. Und das ist übrigens der positive Aspekt. Es macht viel mehr Spaß, mit Menschen zu interagieren, wie mit Systemen. Und das ist